Zum Beispiel beim Simvastatin gibt es diese 80er-Dosierung nicht mehr, die ist obsolet, weil einfach dann die Zahl der Hepatopathien so stark angestiegen ist, dass man sie heute nicht mehr gibt. Und Sie sehen auch, ich habe hier das Armolipid hineingenommen. Das ist, wird in Österreich als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, ist aber in Wirklichkeit nichts anderes als ein Lovastatin und kann natürlich auch alle diese Nebenwirkungen machen, wie Myositis, Myalgie, Polyneuropathie, Hepatopathie. Und das ist etwas, wo ich sage, das müssen wir berücksichtigen. Und was hier gleich am Einleitungstier drauf ist, Sie sehen, die häufigste Ursache für Statinnebenwirkungen oder eine sehr häufige ist, dass die Patienten das mit einem Grapefruitsaft kombinieren, weil sie vielleicht gleichzeitig eine Diät machen wollen oder auch mit Johanniskrautpräparaten oder gleichzeitig Antimykotik oder Antibiotika nehmen und dadurch kommt es zur Blockierung des Abbaus der Statine. Und gerade bei Grapefruitsaft wissen wir, dass es dann zum Anstieg der Statinspiegel im Blut um bis zum Hundertfachen kommt und dann kann man sich ausdenken, dass das natürlich eine riesige Nebenwirkung macht. Allerdings, wenn wir schauen, es gibt auch die Hepopathie, die Neuropathie, die Diabetes mellitus Entwicklung unter der Statintherapie ist sicherlich etwas, was man diskutieren muss. Und Sie sehen auch, es gibt unterschiedliche Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass manche gesagt haben, die Demenz wird positiv durch Statine beeinflusst und die anderen haben gesagt, die kognitive Funktion und die Demenz sind negativ beeinflusst durch Statine. Und das hat dazu geführt, dass es dann in großen Studien immer nachgewässert wurde und gerade bei der kognitiven Funktion und bei der Demenz haben wir eigentlich nachgewiesen, dass es sehr bescheidene positive oder negative Effekte gibt, die sich die Waage halten und heute nicht mehr wirklich nachverfolgt werden. Sie sehen, hier haben wir 10.000 Basaliome, 1.300 Plattenepithelkarzinome und 553 Melanome untersucht. Und hat sich angeschaut, wie viele dieser Patienten hatten eine Fettstoffwechselstörung und das war überraschend, fast 50%. Und dann ist man hergegangen und hat gesagt, wie viel Prozent davon haben auch eine Therapie für ihre Fettstoffwechselstörung gehabt. Und das war auch interessant, weil hier eine relativ große Anzahl von Patienten war. Und wenn man das alles zusammenlegt, dann sehen Sie, dass bei Frauen auch im Langzeit bei der Langzeitanwendung von Statinen es nicht zum Auftreten von irgendeinem dieser Karzinome kommt. Wenn man aber nachgeschaut hat, komischerweise bei den Männern ist es signifikant geworden, vor allem im Langzeitverlauf haben wir mehr Basaliome gesehen. Und das ist eine Message, die wir gerne mit nach Hause nehmen und sagen, wir sollten doch bei einem Patienten, den wir 10, 15 Jahre damit therapieren, vielleicht einmal fragen, ob er irgendwo an der Haut irgendwo Veränderungen hat. Sehr häufig sind sie im Gesicht auftreten, wo wir sie sehr gut erkennen und natürlich dann eventuell diese Assoziation haben.
Was gibt es denn für Argumente, die uns sagen, dass wir unbedingt, vor allem was das Lipidprofil betrifft, unbedingt nüchtern sein müssen für die Blutabnahme? Und eines der Hauptargumente ist, wenn Sie die Ordinationsgehilfen fragen, wir haben es immer so gemacht und das ist schon immer so und das muss so sein. Also wenn Sie nicht nüchtern sind, dann können wir auch keine Blutabnahme machen. Das hören Sie öfters, wenn Sie mit Patienten sprechen. Ja? Es werden alte Guidelines verwendet. Nicht praktikabel wird gesagt, wenn Sie nicht nüchtern sind, ist das nicht praktikabel, das funktioniert nicht. Natürlich besteht ein gewisses Risiko der Hypoglykämie, das stimmt, wenn der Patient Insulin spritzt, wenn er Sulfonylharnstoffe zu sich nimmt und nichts isst, dann besteht das Risiko der Hypoglykämie, da muss man natürlich den Patienten aufklären. Kostenexplosion wird immer wiederum angeführt, der Patient muss nochmals kommen, wenn das nicht nüchtern gemacht wird, die Werte stimmen hinten und vorne nicht. Also es gibt einige Dinge, die eigentlich nicht evidenzbasiert sind. Schaut man sich die Evidenz an, so schaut es eigentlich ganz anders aus. Wir haben mehr als 300.000 Personendaten, die uns sagen, dass das eigentlich nicht wirklich einen Einfluss hat. Die neuen Guidelines schauen ganz anders aus. Es ist praktikabel, es ist einfach für den Patienten, es ist einfach für das Labor, es ist einfach für den Praktiker, es ist einfach für den Internisten, wenn die Blutabnahme nicht unbedingt nüchtern erfolgen muss. Es spart Zeit, es spart Geld. Also es spricht eigentlich alles letztendlich dafür und da möchte ich ein paar Daten zeigen. Eine weitere Untersuchung aus Kanada, 200.000 Männer und Frauen, also nicht unbeträchtliche Zahlen, die da untersucht worden sind, ja, wo hier geschaut worden ist, was passiert denn, wenn die fasten, wenn die Population fastet, was verändert sich in den Lipidspiegeln, mit Ausnahme von den Triglyceriden, die eine Variation aufweisen, sowohl beim Fasten als auch in der Nahrung, eigentlich nicht viel und nichts Relevantes, vor allem für den Patienten nichts klinisch Relevantes und das ist natürlich entscheidend. Und im European Heart Journal 2016 eine sehr sehr gute Arbeit, auch aus dieser Population, wo man gezeigt hat, dass hier 1 bis 6 Stunden nach einer üblichen Nahrungsaufnahme dieser Population die Spiegel bestimmt worden sind und die Triglyceride eigentlich diejenigen waren, die etwas angestiegen sind um 26 Milligramm pro Deziliter. Also das kann nicht wirklich relevant sein. Und wenn man sich die Verteilung anschaut, hier auf der Triglyceride, Non-Fasting, das heißt nüchtern ist das Blaue und nicht nüchtern ist das Blaue und gelb ist die Fastenblutabnahme, so sieht man, dass ganz egal, ob im niedrigen Bereich oder im hohen Bereich, hier die Bandbreite eigentlich gleich bleibt. Es ändert sich nicht und das Gleiche für ein LDL, für das LDL-Cholesterin, egal ob die 144 oder 400 Milligramm pro Deziliter haben und das ist genauso gegeben für Diabetiker. Also die nüchtern Blutabnahme ist hier mittlerweile ganz, ganz stark eigentlich im Abnehmen und auch in den Guidelines im Abnehmen. Das heißt, Diabetes mellitus Anleitungen für die Praxis. In der Wiener Klinischen Wochenschrift steht ganz klar, nüchtern bedeutet eine Zeit von mehr als 8 Stunden ohne jegliche Kalorienaufnahme zur Bestimmung des nüchternen Blutzuckers. Unter dem Kapitel Lipidediagnostik und Therapie, da ist nüchtern eigentlich nicht so wirklich erwähnt und die Bedeutung nicht so ganz klar gelegt. Wie gesagt, zumindest 12 Stunden, besser 16 Stunden, wenn ich einen nüchtern Wert haben möchte und brauche bei den Lipiden. Das heißt, wenn nüchtern, dann mehr als 12 Stunden Wasser trinken ist erlaubt. Wichtig bei den Triglyceriden vor allem auch Alkoholkonsum gehört reduziert. Auch ein Achterl Wein oder 2 Achterl Wein am Abend können am nächsten Tag zu beträchtlichen Hypertriglyceridemien führen. Das wissen die meisten nicht. Auch das muss man wirklich genau hinterfragen. Also Alkohol meiden und Morgenzigarette und koffeinhaltige Getränke sind auch ein Problem.
Trotzdem möchte ich Ihnen ein paar ganz rezente teilweise Hinweise darauf zeigen, warum es eben tatsächlich nicht egal ist, wie hoch unser Blutzucker ist und warum Glucose eigentlich tatsächlich als kontinuierlicher Risikofaktor gesehen werden muss. Es gibt nicht Diabetes und Nicht-Diabetes, hier hohes Risiko, da niedriges Risiko, sondern Glucose ist ein Risikofaktor wie etwa die Hypertonie oder das LDL-Cholesterin. Menschen mit Diabetes sind kränker, wenn sie sich die letzte Spalte anschauen, wesentlich mehr Vorhofflimmern, viel mehr überlebte Infarkte, viel mehr koronare Herzkrankheit, viel mehr Schlaganfall und natürlich auch viel mehr mikrovaskuläre Komplikationen. Mit dieser Aussage schafft man es im Jahr 2017 nicht mehr ins New England Journal. Ins New England Journal schafft man es mit diesen Daten, nämlich mit den dazu passenden prospektiven Daten, wo man die Ereignishäufigkeit der diabetischen, das sind die blauen Kurven, mit der nicht-diabetischen Population verglichen hat. Und Sie sehen, dass mit Ausnahme des Panel A, das die Gesamtmortalität darstellt, eigentlich für alle anderen Ereignisse, kardiovaskulärer Tod, koronarer Tod, Hospitalisierung für kardiovaskuläre Erkrankungen, die Diabetiker im Jahr 2012 bis 2013 viel besser abschneiden als 1998 bis 1999. Sie sehen aber auch, dass die rote Kurve fällt. Auch den Nicht-Diabetikern geht es kardiovaskulär viel besser im Jahr 2012 bis 2013. Was übrig bleibt, ist der Eindruck, wenn Sie eine Ratio bilden möchten zwischen den roten und blauen Ereignisraten, dass das Exzessrisiko von Menschen mit Diabetes an sich unverändert ist. Das hat sich nicht verändert über die letzten 15 Jahre. Es ist immer noch gegeben, aber auf einem niedrigeren Niveau. Das heißt, der Diabetiker hat immer noch ein deutlich höheres Risiko im Vergleich zum Nicht-Diabetiker, im Vergleich zu unser aller Vergangenheit, jedoch glücklicherweise auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Nun trifft das nur auf Diabetiker zu. Ich habe jetzt ausschließlich über Menschen mit Prädiabetes oder Diabetes gesprochen und die Antwort ist nein. Das möchte ich Ihnen auf der letzten Folie hier zeigen. Das ist eine Meta-Analyse, 29 Studien, nicht ganz 200.000 Personen, 12 Jahre Follow-up, 6.500 Ereignisse von nicht-diabetischen Menschen und hier hat man sich angeschaut, ist eigentlich die Hyperglykämie auch im prädiabetischen, im nicht-diabetischen Bereich, ist das Ausmaß des Blutzuckers mit dem Auftreten von Ereignissen assoziiert. Und der Sukkus ist, es ist völlig egal, wie Sie die Glucose bestimmen. Sie können den nüchtern Blutzucker bestimmen, Sie können einen Post-Challenge-Glucose, das ist also nach einem Glucosetoleranz-Test. Sie können eine Casual-Glucose, das wäre auch Random-Glucose oder Non-Fasting-Glucose, irgendwann im Laufe des Tages gemessen oder auch das glykosylierte Hämoglobin A1C nehmen. Es ist ganz egal, welchen Marker Sie nehmen, jeder einzelne von denen ist in seiner Höhe positiv mit dem Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen assoziiert.
Welche Bedeutung als Risikofaktor hat die unregelmäßige Einnahme von Statinen in Bezug auf die adaptive Antwort der endogenen Cholesterinproduktion?
Das ist ein heißes Diskussionsthema. Also ich glaube, die was das ganz unregelmäßig nehmen, 3 Tage 2 Tabletten, dann wieder 2 Wochen nichts, die dürften sogar ein höheres Atherosklerose-Risiko haben. Wenn man aber zum Beispiel, wir haben viele, die Myalgien oder Myopathien entwickeln und niedrig dosiert Statine jeden 2. Tag nehmen, zum Beispiel Crestor 5 Milligramm bei diesen Patienten, die haben also nachweislich einen Benefit davon. Es kommt auf die Regelmäßigkeit ein, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, jeden 2. Tag so ein Statin zu geben.
Darf ich da noch kurz ergänzen, bei langwirksamen Statinen, sprich Atorvastatin oder Rosuvastatin, da macht es durchaus Sinn, auch jeden 2. Tag das unter Umständen zu geben.